Und zwar Prediger Kapitel 9. Und ich habe das Kapitel bezeichnet, da ist mir nichts Besseres eingefallen, Tod, Freude und Weisheit. Das sind die drei Hauptthemen, Tod, Freude und Weisheit. Und dann die Unterthemen habe ich dann so aufgeschrieben. Lesen wir mal zwei Verse am Anfang, die was extrem schwer zu verstehen sind. Wenn man das nur so liest, denkt man sich, eigentlich gehört das nicht in die Bibel. Prediger 9, Vers 1. Denn das alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar, um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Sei es Liebe, sei es Hass, nichts davon erkennt der Mensch. Alles beides liegt vor ihrer Zeit. Alles beides. Wie bei allen Menschen, ein Geschick ist für den Gerechten und für den Ungerechten bestimmt. Für den Guten und für den Reinen und den Unreinen. Und für den, der opfert und den, der nicht opfert. Wie der Gute, so der Sünder, der, der schwört, wie der, der den Eid scheut. Das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Wenn man das so liest, denkt man sich ja, also das eigentlich widerspricht alles, was die Bibel sagt. Der Ungerechte, Gerechte, es sterben alle, das gleiche Geschick geschieht jedem. Der Heine hat es einmal salopp gesagt, und der gleiche Onibus führt uns in den Tartarus. Alle gehen wir in die Hölle, letztlich. Darum gibt es auch Theologen, die was sagen, das kann nicht Wort Gottes sein, das passt nicht ein. Aber man muss alle, und das hat man Bibellehrer gelernt, Dinge im Zusammenhang sehen. Da gibt es eine Geschichte, ganz eine nette, die stimmt aber nicht, aber ist ja wurscht. Aber ein Mann und sein Esel und sein Hund gingen spazieren, und sie gingen um eine Kurve, und wie sie um die Kurven gingen, kommt der LKW, der bremst nicht, fahren in alle drei rein, alle drei fliegen um dumm und sind verletzt, den Straßengraben rein. Mann überlebt es aber, was zusammengeführt wird, und klagt den LKW-Fahrer natürlich an, dass er ihn da zusammengeführt hat. Dann sind sie halt vor Gericht, und der LKW-Fahrer hat einen Rechtsanwalt, und der will beweisen, dass der LKW-Fahrer nicht schuld ist, dass eigentlich nichts passiert ist. Und dann hat er gesagt zu dem, der was zusammengeführt worden ist, er hat gesagt, haben Sie nicht zu meinen Mandanten gleich nach dem Unfall gesagt, dass es Ihnen bestens geht? Und jetzt klagst du uns an, dass du verletzt warst. Du hast gesagt, es geht dir sehr gut nach dem Unfall. Da sagt der Zusammengeführte, lasst es mir erklären. Ich, mein Esel und mein Hund sind spazieren gegangen. Da hat der Rechtsanwalt gesagt, schau, das will ich nicht wissen, ich will nur fragen, hast du gesagt, das geht dir gut oder nicht? Da hat er gesagt, ich, mein Esel und mein Hund sind spazieren gegangen. Der Rechtsanwalt schon ganz narrisch, hat er zum Richter gesagt, sagen Sie ihm doch, er soll meine Frage beantworten, ob er das gesagt hat oder nicht. Aber der Richter ist auch neugierig geworden und hat gesagt, erzähl uns die Geschichte. Dann hat der Kläger gesagt, ja, das war so, ich, mein Esel und der Hund sind spazieren gegangen. Dann ist der LKW-Fahrer um die Kurven gekommen, hat uns nicht gesehen, hat uns alle drei zusammengeführt und wir haben sie nicht mehr angeflogen. Dann hat der LKW-Fahrer gesehen, dass es uns nicht gut geht, hat ein Gewehr gehabt, drei im LKW. Und ist zuerst einmal ein Hund gegangen, der hat gewinselt und bliert und den Hund hat auf der Wiese erschossen. Dann ist er zum Esel gegangen, hat gesehen, wie der Esel geschrien hat, weil er sich in Haxen gebrochen hat, hat ihn auch erschossen. Und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, und wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, mir geht's blendend. Das heißt, die Geschichte ist deshalb gut, weil das, was einer sagt, muss man immer im Zusammenhang interpretieren. Und wenn der Prediger da sagt, es geht uns allen gleich, den Gerechten mit den Ungerechten, den Lügner und den, der nicht liegt und so weiter, dann darf man nicht vergessen, er beschreibt das Leben unter der Sonne. Vers 3. Das ist ein Übel in allem, was sich unter der Sonne geschieht. Vers 6. Unter der Sonne. Vers 9. Unter der Sonne. Das heißt, der Prediger beschreibt nicht das Komplette, sondern nur einen beschränkten Ausschnitt. Und tatsächlich, für uns herunten, wenn wir mit Gott nicht rechnen, dann geschieht mit jedem das Gleiche. Entweder gehen wir in den Himmel oder in die Hölle, irgendwo werden wir wohin hinkommen, oder es gibt gar nichts mehr. Aber jetzt werden wir uns das im Detail ein bisschen anschauen. A, die Ungewissheit unserer Zukunft. Wir haben gelesen, im Vers 1, übrigens, wenn B dabei steht, das heißt der zweite Teil vom Vers. A heißt der erste Teil vom Vers, B der zweite. Das sind die gescheiten Theologen auch so, und jetzt tue ich die auch so, gell. Da steht, sei es Liebe, sei es Hass, nichts davon erkennt der Mensch, alles beides liegt vor seiner Zeit. Bekanntlich entzieht sich das, was in Zukunft geschieht, unserer Verfügungsgewalt. Wir können uns oft Dinge vornehmen und da kommt es ganz anders. Es ist ja oft so, da sagt man, ah, den sollte ich besuchen. Und wieder nicht tut man es. Den soll ich um Vergebung bitten und man schiebt es aus. Wir wollen lieben und doch endet es oft in Hass. Alles beides, er sagt, es sei Liebe, es sei Hass. Nichts davon erkennt der Mensch, alles beides liegt vor ihrer Zeit. So vieles nehmen wir uns vor und so vieles geschieht nicht. Und dann beschreibt er B, den Tod als den großen Gleichmacher. Vers 2 und 3a. Alles beides, wie bei allen Menschen, ein Geschick für den Gerechten, für den Ungerechten bestimmt, für den Guten, den Reinen und den Unreinen, für den, der opfert und der nicht opfert, für den, der Gutes tut und der sündigt und so weiter. Vers 3, das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. In anderen Worten sagt er, so ungewiss die Zukunft ist, so gewiss ist der Tod. Die Zukunft, keine Ahnung. Aber der Tod ist uns sicher. Und aus der Perspektive für sterbliche Menschen, für uns sterbliche Menschen, wo wir mit Gott nicht rechnen, Tod macht keinen Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten, Gute und Böse. Jeder stirbt, jeder wird krank. Ein Virus unterscheidet nicht zwischen Nicht-Christen und Nicht-Christen, der Regen auch nicht. Äußerlich gesehen geht es den einen genau wie den anderen. Er sagt im Vers 3, einerlei Geschick wird allen zuteil. Es geht uns allen gleich. Nur nebenbei erwähnt, im Alten Testament, ich weiß nicht, wer von euch die Bibel liest, aber im Alten Testament ist die Sicht über den Tod eher negativ. Das heißt, die Gläubigen auch im Alten Testament haben sich nicht gefreut auf Sterben, sondern auf ein langes Leben. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Kreuz erst später gekommen ist. Im Alten Testament nämlich, wenn du gestorben bist vor dem Kreuz, vor Christus, ob gläubig oder ungläubig, beide sind in das Totenreich gegangen, in den Sheol im Hebräisch oder Hades im Griechischen. Das heißt einfach Totenreich, das Reich der Toten. Bis zum Kreuz, und das ist vielleicht die Erklärung, bis zum Kreuz waren die Sünden nicht vergeben. Bis zum Kreuz waren Sünden nur zugedeckt. Darum hat es im Alten Testament diese Opfertiere gegeben, wo man ein Lamm geopfert hat oder ein Stier. Und da hängt das, ich weiß nicht mehr, Offenbarung oder irgendwo haben wir das besprochen, das ist so gegangen, da hat der Jude hat seine Hand auf das Lamm aufgelegt und hat seine Sünden bekannt und symbolisch sind seine Sünden über die Hand auf das Lamm, auf das reine Lamm übergegangen. Damit war der Jude frei von Sünde. Das unschuldige Lamm war jetzt sündenbeladen und der Sünde sollt ist der Tod. Für Sünde muss sterben. Und das unschuldige Lamm wurde dann geschlachtet. Das waren die Opferrituale im Alten Testament. Das hat natürlich Christus erfüllt. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Aber im Alten Testament waren die Sünden nur zugedeckt durch das Lamm als ein Vorschau auf das, was kommen wird. Diese Lämmer, das war nur ein Vorschau auf die Realität, nicht die Realität selbst. Und im Hebräer Kapitel 10, Vers 4 steht, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Wegnehmen kann es nur der Sohn Gottes, der Unschuldige. und wie Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Das war, wo alle Sünde weggenommen wurde. Der Mensch war rein. Und erst ab dem Kreuz hat der Mensch damit direkten Zugang zu Gott, weil Sünde ist weg. Bis zum Kreuz war die Sünde nicht weg. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum im Alten Testament ist man in den Sheol gegangen, ins Totenreich. Im Neuen Testament hingegen, Paulus sagt, einerseits möchte ich nur weiterleben, damit ich ihnen helfen kann, andererseits möchte ich bei Christus sein, das ist viel besser. Ich möchte bei ihm sein. Er geht direkt zu Christus. Und wir sagen ja im Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, ob wir mit dem was anfangen können, da sagen wir einmal, gekreuzigt, gestorben und begraben und so weiter, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von dem Toten, dritten Tag und so weiter, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was heißt das? Was hat Jesus getan zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Eine ehrliche Antwort, wir wissen es nicht. Aber es gibt ein paar Indizien, die uns vielleicht helfen zu verstehen, was Jesus getan hat in der Zeit. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, in den Sheol. Und wir lesen, es gibt eine Stelle im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 8. Da sagt der Paulus, Epheser 4, Vers 8, sagt er, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufsteigen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Das heißt, aus dieser Stelle, und im Petrusbrief ist noch eine, nimmt man an, dass Jesus Christus nach der Kreuzigung, es ist vollbracht, hinabgestiegen ist in den Sheol, und die Gläubigen mit sich geführt hat in den Himmel. Die Ungläubigen warten auf das Gericht. Die Gläubigen hat er mit sich geführt. Einer hat einmal so gesagt, bis zum Kreuz, wenn du vor dem Kreuz als Gläubiger gestorben bist, dann hast du einen Scheck bekommen. Leben, ewiges Leben. Aber den Scheck konntest du erst am Kreuz einlösen in Bargeld. Erst dort hast du das Geschenk der Erlösung voll erhalten. Jetzt nach dem Kreuz erhalten wir Bargeld. Das heißt, wir nehmen das Geschenk direkt an und sind somit in der Gegenwart Gottes. Ich sage das nur deshalb, weil im Alten Testament ist der Tod auch für Gläubige nie was, worauf sie sich gefreut haben. Im Neuen Testament hat der Paulus gesagt, im 1. Korinther 15, Vers 54, wenn dieses Sterbliche, das da oder, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Tod hat keine Macht mehr. Und darum kann man als Christ, oder braucht man sich als Christ nicht vor dem Tod fürchten, sondern man kann sagen, wie man oft liest auf die Batezettel, er ist nach Hause gegangen. In der Romsau haben wir jetzt ganz, das gefällt mir gut, das haben sie bei jedem Batezettel rund um den Dom steht das. Wer steht da oben? Ich bin nicht mehr unterwegs, ich bin zu Hause. Das gefällt mir gut, das steht um die Batezettel rund um den Dom. Das ist nämlich das, weil der Tod keine Macht mehr hat. Wer?
Ihr seid daheim und ich bin
da. Ah, danke, super. Du hast es geschrieben? Ja, super. Ich bin daheim, ihr seid noch unterwegs. Und das kann man sagen, weil ich weiß, ich bin bei Christus. Ja? Nur damit man das nur so nebenbei, wo man über Tod im Alten Testament liest, hat es einen anderen Geschmack wie im Neuen. Dann C, der Tod ist ein Übel und offenbart unsere Torheit. Geht's zurück zum Prediger. Prediger 9 und Vers 3a. Da sagt er, das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Es ist ein Übel einerseits. Und der Tod ist ja schon irgendwie was auch für uns lebendige Menschen komisch ist. Wisst ihr, was ich da meine? Einerseits wenden wir Milliarden Euro auf, um unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, damit wir ja lang leben. Andererseits wenden wir Milliarden auf, um Waffen und Granaten zu erzeugen, damit wir Menschen umbringen. Irgendwie ist ja das schon schizophren. Der Tod in dem Sinn ist ein Übel. Es offenbart auch unsere Torheit. Einerseits versucht man wie in Pakistan, und ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Christen, zu helfen mit Medizin, mit Lebensmitteln, mit Schlafsack, damit es nicht so kalt ist. Und andererseits verkaufen auch wir Österreicher Waffen und Minen und Granaten, mit denen sie sich dann gegenseitig umbringen können. Es ist schizophren, das Ganze. Und auch der Peter Wiegand hat das gesagt, es ist schon ein Wahnsinn, wo man oft denkt, da ist ein Landestreifen und zwei Flugzeuge landen, ein Flugzeug ist voll mit Medizin und Hilfsmitteln und das Flugzeug nebenbei voll mit Waffen und vom gleichen Land kommt das Flugzeug. Normal ist das nicht. Aber das offenbart auch die Torheit der Menschen. Dann Punkt D. Der Tod als der große Scheider. Jetzt zurück zum Kapitel 9, Vers 3b bis 6. Prediger 9, 3b. Auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Irrsinn ist in ihrem Herzen während ihres Lebens. Und, aber eine andere Übersetzung sagt, aber danach geht es zu den Toten. Ja, wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Da sagt er jetzt, im Vers 3, Vers 3b, das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit, Irrsinn ist in ihren Herzen während ihres Lebens, aber, und das Wort aber ist wichtig, aber danach geht es zu den Toten. Der Tod ist nicht nur der große Gleichmacher, der Tod ist auch der große Scheider. Das heißt, die einen sterben und schlagen ihre Augen auf im Totenreich, die anderen sterben und gehen ein in die Freude des Herrn. Glaubensbekenntnis, sagen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Christi Himmelfahrt, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus wird wiederkommen, um zu richten. Das heißt, der Tod ist nicht nur der große Gleichmacher, er scheidet auch. Matthäus 25, schlagt es mal auf. Matthäus 25, Vers 31 weg. Da spricht Jesus Christus selber. Matthäus 25, Vers 31. Und Jesus sagt da, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Tod ist der große Scheider. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, ihr nahmt mich auf. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig, speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling oder nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König antwortete und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, all denen in Pakistan, das habt ihr mir getan, denn das sind meine Kinder. Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Übrigens, die Hölle ist nicht für Menschen bestimmt. Hier steht, die Hölle ist bestimmt für den Teufel und seine Engel. Jeder Mensch, der in der Hölle ist, ist freiwillig dort. Er will dort sein, weil er will nicht bei Gott sein. Und er sagt da, wer mich nicht will, der kommt dahin, wo ich hingehen will. Vers 42, denn mich hungerte, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Mich dürstete, ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling, ihr nahmt mich nicht auf. Nackt, ihr bekleidet mich nicht, krank im Gefängnis, ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Das heißt, Jesus ist ganz klar, er sagt, der Tod, ja, ist der große Gleichmacher, aber er ist auch der große Scheider. Und wenn ein Mensch einmal gestorben ist, und das sagt der Prediger, gibt es keine Möglichkeit mehr, dieses Geschick zu ändern. Geht's zurück zum Prediger, bitte. In Prediger 11, Vers 3, ist ein interessanter Vers, das sagt er, Prediger 11, Vers 3, wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Da, wo ein Baum hinfällt, da bleibt er liegen. Wenn du als Ungerechter, als Ungeretteter stirbst, bleibst du ungerettet. Und wenn du als Geretteter stirbst, dann bleibst du gerettet. Und darum sagt er im Kapitel 9, sagt er im Vers 4, ja, wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Er sagt, wenn du noch lebst, gibt es noch Hoffnung für dich. Du kannst dich hinwenden an Christus. Ein räudiger, lebender Hund ist aber noch besser dran als ein toter Löwe. Denn wenn du tot bist, er sagt dann im Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Das heißt, uns ist es bewusst und ich kann eine Entscheidung treffen. Aber die Toten wissen nichts mehr, sie haben keinen Lohn. Für einen Toten gibt es keine Hoffnung mehr. Darum, wo man oft sagt, ja, man kann sich auch nach und tot entscheiden, tut mir leid, die Bibel bietet uns das nicht an. Gott hat das nie gesagt. Aber das Schöne ist, dass man sich als Lebender an Gott wenden kann. Und Jesus hat gesagt im Johannes 5, 24, das könnt ihr auch unterstreichen, Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Der, was sich an Christus wendet, kommt nicht ins Gericht. Die Gottlosen hingegen, sagt er, haben keinen Lohn nach ihrem Tod. Und darum sagt die Heilige Schrift im Hebräer 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und ich möchte euch persönlich bitten, wenn jemand hier drinnen ist, der Jesus noch nicht kennt, dann möchte ich dich bitten, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Du gehörst zu den Lebendigen. Du hast Hoffnung. Du hast alle Hoffnung, die es gibt. Aber verstock dein Herz nicht. Denn für die Toten gibt es keine Hoffnung. Das sagt der Prediger. Und dann der zweite Teil, das Leben annehmen und genießen. Vers 7 bis 10, da wird er wieder ganz fröhlich. Ist ja nicht schlecht, gell? Prediger 9, Vers 7. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Gefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Das heißt, wir sollten Freude finden an den schönen Dingen des Lebens. Übrigens Freude, nicht Erfüllung. Die Erfüllung findest du in dem Leben nicht. Das ist der Unterschied. Aber Freude findest du. Und gar nicht so wenig. Und das Geheimnis von gelungenem Leben ist, dankbar das anzunehmen, was wir bereits haben. Es ist ein Trugschluss zu denken, ja, ich habe eine Freude, wann? Dieses Aufschubsyndrom, nennen sie es, raubt uns aller Zufriedenheit. Er sagt, zieh ein weißes Kleid an. Gott hat überhaupt kein Problem, wenn man sich ein schönes Kleid kauft und damit ausgeht. Er sagt das, Freude dran, nicht falsch. Eine Party, Feier, irgendein so ein Zeitlernetz, das ist für Gott. Überhaupt kein Fehler. Salböl fehle nicht, tu dir ein bisschen schminken, hilft. Das meint er. Im 1. Timotheus 6, 17, da sagte der Paulus, den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht auf Reichtum zu hoffen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt zum Genuss. Gott möchte, dass wir Dinge genießen. Unser Gott ist kein kleinlicher Gott, ist ein großzügiger Gott. Im Talmud, das ist die jüdische Weisheitsliteratur, da steht, im Talmud sagen die Juden, in der kommenden Welt muss jeder von uns Rechenschaft ablegen für all die guten Dinge, die Gott dir in dieser Welt gegeben hat und wir sie abgelehnt und nicht genossen haben. Gott will, dass wir alles genießen, was er uns geschenkt hat. Das steht jetzt nicht in der Bibel, der Spruch, meine ich, aber er ist in der Bibel eigentlich enthalten. Und das Zweite noch, Freude finden am Ehepartner. Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Genieße das Leben mit der Frau oder mit dem Mann, den du lieb hast. Ist interessant, Ehe. Entweder es ist was Schönes oder es ist ganz was Furchtbares. Der Hans-Joachim Eckstein, ein Bekannter, der hat geschrieben, eine glückliche Partnerschaft kann der Himmel auf Erden sein, eine unglückliche aber die Hölle. In Anbetracht dessen beurteilen die meisten Alleinstehenden ihre Situation als vergleichsweise irdisch. Also, es kann das Schöne sein, es kann ganz was Schlimmes sein. Aber wenn die Ehe glücklich sein soll, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass ich mit der einen Frau lebe, die ich geheiratet habe, den einen Mann, den ich geheiratet habe. Monogamie. Ich möchte aber was einflächen, ist jetzt, kommt nicht aus dem Text unbedingt raus, aber ich mir denke, das sage ich noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir das Buch da haben, aber das ist von John Eldridge. Das heißt auf Englisch Wild at Heart. Ich kenne den deutschen Titel gar nicht. Im Herzen wild oder wie das heißt. Aber es ist ein sehr, es passt gut in unsere Zeit, dieses Buch. Der hat nämlich geschrieben, die Sehnsüchte eines Mannes, von jedem Mann, drei Sehnsüchte hat er geschrieben. Ein Mann hat eine Sehnsucht, einen Kampf zu bestehen, ein Abenteuer zu erleben und eine Prinzessin zu retten. Das sind die drei tiefsten Sehnsüchte von einem Mann. Und was er sagt, diese drei Sehnsüchte, die jeder Mann eigentlich hat, sind in, speziell in der christlichen Welt in den letzten Jahrzehnten hinabgespielt worden. Abenteuerlustig, Kampf bestehen, Prinzessin mehr retten. Das klingt ja so egoistisch und machomäßig und primitiv. Und der Mann wurde aufgefordert, das Weibliche in sich zu entdecken. Wenn du Christ bist, muss ja schon ein bisschen daheim aufwaschen, ein bisschen. Was ihr wisst, was ich meine. Ich tue auch aufwaschen, aber. Interessant ist auch, die Emanzipationswelle von der Frau in den 80er Jahren hat für die Frau eigentlich nicht viel gebracht, aber den Männern hat es unheimlich geschadet. der Mann weiß nicht mehr, was ein Mann ist. Speziell, was ein christlicher Mann sein soll. Und man muss ehrlich, was hat die christliche oder auch die Gesellschaft, was hat sie für einen Mann geprägt? Liebe, nette, harmlose Kerle. Ist das der Mann deines Traumes? Wisst ihr, was die Definition ist von einem braven, netten, lieben Christen? Langweilig. Das sind langweilige Typen. Und ein Christ hat es einmal treffend formuliert: Ich habe mich die letzten 20 Jahre bemüht, ein guter Mann zu sein, so wie die Kirche einen Mann definiert. Pflichtbewusst und sich selbst und seinem Herzen fremd. Und Albert Schweitzer hat gesagt, die Tragödie des Lebens besteht in dem, was in einem Mann stirbt, während er lebt. Aber wisst, Gott hat sich tatsächlich was gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat. Das ist interessant, den Mann hat er in der Wildnis geschaffen, die Frau im Garten Eden. Im geschützten Rahmen. Und im Herzen eines Mannes, sagt John Eldridge, ist etwas Verwegenes. Warum wollen Männer vor allem die höchsten Berge erklimmen, an Bären oder an Leoparden jagen und Höhlen entdecken? Was hat sich der Lukas, mein Bub, was hat sich der gewünscht, wie er klein war? Revolver, Tarnanzug, Handschellen und ein Gewehr. Ja nur, weil das ist die Sehnsucht in einem Buben. Das will er. Was haben sich die Kinder, die Dirndl gewünscht? Puppen, Puppenhäuser, nette Kleider und Stofffiecher. Welche ist nicht bei allen, aber bei den meisten stimmt das. Generell stimmt das. Welche Filme schaue ich gerne an? Abenteuerfilme, da wo es Wild hergeht, Western. Was schaut Hanni Lore an? Bilche oder wie das heißt, das weiß ich. Aber ist interessant, er beschreibt auch die drei tiefsten Sehnsüchte einer Frau. Er sagt, eine Frau will nicht einen Kampf führen, aber die Frau wünscht sich, dass man um und für sie kämpft. Zweitens sagt er, die Frau will nicht unbedingt das Abenteuer machen, aber sie will am Abenteuer teilhaben. Übrigens, die Frau ist nicht das Abenteuer an sich, sondern die Frau wünscht sich, am Abenteuer teilzuhaben. Und das Dritte, sagt er, jede Frau möchte auch, dass in ihr eine Prinzessin offenbar wird, ihre Schönheit offenbar wird. Und darum geht es nicht um die modernen Models, unsere Definition von Schönheit, sondern die Schönheit, die sie in sich entdeckt. Und die Lisa zum Beispiel, wenn sie so ein Kleid lang hat, sie wartet nur, dass sie sagt, na, bist du aber lieb. Das gefällt ihr. Und es ist interessant, das sind die tiefsten Sehnsüchte. Und ich muss ihm gratulieren zu dem Buch, weil es ein sehr zeitgemäßes Buch ist. Weil unsere christliche Gesellschaft hat sowohl dem Mann als auch zum Teil der Frau nicht sehr gut getan, die Ideen, die uns übergeben werden. Dann sagt er, erfreue dich im Sprüche, schlagt es auf Sprüche, müsst ihr ein bisschen nach links gehen, 5 Vers 15. Sprüche 5, Vers 15, da spricht er über Mann und Frau. Er sagt in Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Er redet poetisch natürlich, es ist sehr poetisch. Und was aus deinem Brunnen quillt, das heißt, erfreue dich an deiner Frau, nicht an einer anderen. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze der Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinen Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Das heißt, das ist eine Frau. Die liebliche, das ist natürlich poetisch, Hirschkuhn, anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Das heißt, Fremdgehen ist kein Abenteuer, sondern Mangel an Zucht und Dummheit, sagt der Schreiber von den Sprüchen. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Dann das Dritte. Es gibt keine Garantie für Erfolg. Gehen wir zum Prediger Kapitel 9 bitte. Prediger 9, Vers 11 und 12. Prediger 9, Vers 11. Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg und auch nicht die Weisen das Brot und auch nicht die Verständigen den Reichtum und auch nicht die Kenntnisreichen die Beliebtheit, sondern Zeit und Geschick trifft sie alle. Denn auch kennt der Mensch seine Zeit nicht. Wie die Fische, die gefangen werden im verderblichen Netz, und wie die Vögel, die in der Falle gefangen werden. Wie sie werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt. Er sagt da zwei Dinge. A. Zeit und Geschick bestimmt Erfolg und Misserfolg. Er sagt, nicht immer gewinnt der Schnelle den Lauf, nicht immer behält der Stärkere den Sieg, nicht immer wird der Gelehrte reich, Zeit und Geschick trifft sie alle. Das heißt, wir dürfen nicht immer erwarten, dass alles so läuft, wie wir es wollen. Es kommt manchmal ganz anders. Richard Foster hat gesagt, unsere Besessenheit, dass alles so laufen soll, wie wir es gerne hätten, ist eine der größten Knechtschaften der menschlichen Gesellschaft heute. Kennst du das? Ich kenne das gut. Ich habe einen Tag und ich denke mir, das erwarte ich von den heutigen Tag. Und von mir aus habe ich Lore ganz was anderes. Und dann muss man halt sich auf eins entscheiden. Man tut sich schwer. Man ist angefressen, enttäuscht. Weil es geht nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Beim Häuselbaum, beim Auto, was immer. Wenn es nicht so geht, wie es gehen sollte, wird man ganz nervös. Das ist eine Knechtschaft, sagt er. Er sagt, es geht nicht immer so, wie es läuft. Im Sprüche 16,9 lesen wir, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Darum hat der kleine David gegen den großen Goliath gewungen. Weil Gott hat es geführt. Nicht immer gewinnt der Goliath, manchmal gewinnt der David. Darum wurde ein Zimmermannssohn in Schwachheit gekreuzigt und hat damit die Macht des Bösen gebrochen. Jesus war nicht beeindruckend als Mensch. Nicht jetzt im Sinne von, was wir beeindruckend verstehen. Darum lesen wir im 1. Korinther 1, die Schwäche Gottes ist stärker als die Menschen. Nicht immer gewinnt der Starke, es gewinnt der Schwache oft. Vor dem Menschen Schwache. Und das Zweite, das Leben kann man nicht versichern. Es steht im Vers 12, wie die Fische gefangen werden, wie die Vögel in die Falle gehen, so werden auch die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt. Manchmal wird unser Leben durch Tragödien beschnitten, beeinflusst, völlig unerwartet. Dass wir die Anstellung verlieren. Ich bin jetzt öfter in Deutschland unterwegs. Du wirst da viel Arbeitslose gibt. Das ist echt erschreckend. In manchen Teilen, die denkt man so laut. Die sagen, ja, ich habe mich jetzt schon 50 Mal beworben. Hoffnungslos. Jahrelang ohne Arbeit. Ich glaube, es ist eines von den schlimmsten Dingen, die uns passieren können. Wir sind da noch sehr gesegnet, was das anbelangt. Man verliert die Gesundheit auf einmal. Man geht zum Doktor, sagt Krebs oder was. Man verliert ein Kind. Und der Schock trifft uns alle gleich. Und er erinnert uns da, er sagt, das Unglück kann plötzlich kommen. Es gibt eine Zeit zum Lachen, erinnert sich, Prediger 3. Und es gibt eine Zeit zum Weinen. Beide Zeiten dürfen wir aus Gottes Hand nehmen. Und diese Erkenntnis soll uns zu Gott treiben. Und dann noch das Vierte und Letzte, dann sind wir fertig. Hab Acht auf die Weisheit. Lesen wir Vers 13 bis 18. Auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne und es kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenig Männer waren darin. Dazu eine kleine Geschichte. Gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit hätte retten können. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Worte der Weisen, in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter Toren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein Sünder verdirbt viel Gutes. Da dazu wieder eine kleine Geschichte von einer kleinen Stadt. Gegen die kleine Stadt kommt ein großer Feind, der große König, und umzingelt die kleine Stadt und nimmt die Stadt ein. Aber in der Stadt drin ist ein armer Mann, aber er ist sehr weise. Und die Weisheit von dem kleinen, armen Menschen hätte die Stadt retten können. Aber ein Problem. Niemand hat auf den weisen Mann gehört, weil er war ja arm. Und damit ist die Stadt eingenommen worden. Das ist ein wunderschönes Bild für dein und mein Leben als Christ. Du und ich, wir sind die kleine Stadt, die Menschenseele. Gegen uns kommt ein großer, mächtiger König, Satan. Und was Satan möchte, ist unsere Seele zerstören. Aber in der Stadt wohnt ein armer, weiser Mann. Sein Name ist Jesus Christus. Und er kann uns retten. Aber nur ein Problem: Wir hören oft nicht auf ihn. Und darum gewinnt der Feind. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Armer Mann, Christus in uns. Und im Alltag geht es mir oft so: ich bin Christ, ich weiß, dass ich Christ bin, ich weiß, dass Christus in mir lebt. Aber sehr oft vergesse ich das. Oder ignoriere es. Ich lebe aus eigener Kraft, statt dass ich Christus einbeziehe. Probleme werden größer, weil ich nicht mit Christus rechne, obwohl er in mir lebt. Ich frage ihn nicht. Ich lebe, als wenn ich allein war. Ich höre nicht auf seine Worte, sondern ich höre blöderweise auf das Schreien dieser Welt. Und das in unserer Welt ist ein Wahnsinn, wie laut die Welt schreit. Es ist einfach so viel los. Heute Mittag haben wir gedacht, was wir heute oder gestern Postwurf gekriegt haben, das ist ja nicht mehr normal. So dick. Ja, wenn du das anschaust, denkst du, ja, da hast du jetzt ja nichts mehr dabei. Es schreit alles so laut in der Welt. Und die Worte des armen, weisen Mannes, Christus in uns, hören wir oft nicht. Und darum tun wir uns oft schwer. Ich sage, der arme, weise Mann repräsentiert auch den Charakter eines wahren Dieners und Führers. Weil er war weise und trotzdem arm, aber das hat ihn nicht verdrossen. Es hat ihn nicht verdrossen, dass andere mehr haben als er. Dann bist du weise. Wenn du das verdrießt, dass andere mehr haben als du, dann bist du ein Tor. Das Zweite ist, dieser weise Mann hat seiner Stadt gedient, obwohl sie ihn nicht gefragt haben. Er war nicht im Gemeinderat. Dann haben sie komplett übersehen und trotzdem hat er seiner Stadt gedient. Das heißt, nur weil sie ihn übersehen haben, hat ihn nicht daran gehindert, Gutes zu tun. Und das Dritte: Sein Rat wurde total verachtet, obwohl er die Lösung gehabt hätte, aber das hat ihn nicht verbittert. Das ist das Zeichen eines wahren Dieners und Führers. Und Jesus Christus ist das größte Beispiel dafür. Er war armes Mensch, obwohl er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Er wurde ignoriert und übersehen, obwohl er kam, uns zu retten. Er wurde von Menschen gekreuzigt, obwohl er diese Menschen gemacht hat. Aber er wurde nie bitter. Er hat sogar noch für die Menschen gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der weise Mann. in der Stadt. Und dann noch der letzte Satz, Vers 18. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein Sünder verdirbt viel Gutes. Das kann man zweifach verstehen. Adam, der erste Sünder, hat eigentlich die ganze Welt verdorben. Ein Sünder verdirbt viel Gutes. Aber es stimmt auch für heute. Eine ganz dumme Entscheidung, die wir treffen, kann oft viel Gutes zerstören. Das wissen wir alle. Und das sei uns eine Warnung. Ja, gerade letzte Woche hat man nicht erzählt, ihr Sohn ist homosexuell, aber er ist eigentlich offen fürs Evangelium. Aber er ist immer Jugendstunde gegangen. Und wie der Sohn dann 15 oder 16 war, hat der Jugendpfarrer gesagt zu ihm, Gott hasst Homosexuelle. Es ist sehr dumm, sehr unweise, weil es ist falsch. Aber durch eine kleine Torheit, der geht nie mehr in die Kirchen seitdem. Gottes Gnade kann wieder Barmherzigkeit geschehen. Aber wir können viel kaputt machen durch Unweisheit und durch eine Sünde verdirbt viel Gutes. Eine Sünde verdirbt auch oft viel Gutes. Gut, ich lese noch mit Gebet, dann gehen wir heim, Vater. Hab Dank für das 8. und 9. Kapitel in deinem Buch der Bibel vom Prediger. Danke ja für die Weisheit, die wir vom Prediger haben und was wir lernen dürfen daraus. Danke, dass dein Wort lebensnah ist, dass es real ist, dass es in den Alltag unseres Lebens gehört, nicht irgendwo abgekapselt für ein paar Gläubige. Danke, Herr, dass jeder Mensch dein Wort braucht, dass jeder Mensch eigentlich angewiesen ist auf dein Leben, auf deine Weisheit. Und ich bete, Vater, einfach auch um den Mut und um die Liebe zu anderen Menschen, dein Wort zu bekennen, für dich einzustehen, mit dir zu stehen, gemeinsam mit dir. Herr, danke, dass wir das nie alleine tun müssen. Herr, vergib uns, wo wir manchmal glauben, dass wir die Welt retten müssen. Wir müssen es nicht. Wir müssen nur mit dir leben. Und du rettest die Welt. Aber Vater, ich bete auch für unsere Verwandten, vielleicht Ehemänner, Ehefrauen, die dich noch nicht kennen, unsere Kinder. Herr, mach sie sensibel für dich. Schenk, dass ihr Herz empfänglich wird für deine Gnade, für dein Leben, damit sie den entdecken, der Leben ist. Denn dieses Leben hat nicht viel zu bieten, Herr. Die Alten unter uns wissen das. Was das Leben zu bieten hat, ist sehr beschränkt. Freuden, ja, unbedingt, aber keine Erfüllung. Die Erfüllung, Herr Jesus, findet man nur in dir. Denn du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt und nur der ewige Gott kann diese Ewigkeit füllen. Diese Welt kann es nie. Und so bete, Herr, dass wir weise sind im Umgang mit anderen, dass wir sie lieben, die Menschen. Gerade unsere Familie. Und wir brauchen dich dazu. Wir sind auf dich angewiesen, Herr Jesus. Aber gemeinsam mit dir dürfen wir in diese Woche gehen und uns freuen auf das, was du vorbereitet hast. Amen.